Wir haben heute Xim Hasani bei uns zu Gast, CEO und Partner vom Finanzberatung SMZH. Man könnte sagen, vom Banker zum Unternehmer. Sie haben damals quasi die SMZH 3 Mitarbeitern übernommen und mittlerweile sind es über 200 Mitarbeiter. Was hat Sie damals dazu bewogen, in die Finanzberatung zu gehen?
Ja, vielen Dank, schön darf ich da sein.
Es ist auch eine Ehre für uns, weil es ist eine der größten Erfolgsstories auf dem Schweizer Finanzplatz, in dieser kurzen Zeit so viele Leute und so viele Stationen aufzubauen, muss man auch sagen. Wir sind uns geehrt, dass Sie da sind.
Danke sehr. Oder es war eigentlich nie mein Traum, Unternehmer zu werden. Ich glaube, ich hatte immer den Drang, aber auch als Banker, ich hatte das Privileg, bei Credit Suisse, Julius Baer, mit sehr vielen, sehr tollen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten und ganz spezielle Kunden betreuen zu dürfen. Ich war immer in diesem Ultra-Net-Worth-Individuals-Teil und dort hat man gesehen, man war für den Kunden viel mehr als ein klassischer Bankberater, sondern man hat versucht, ihn ganzheitlich zu betreuen. Seine Ansprüche waren unglaublich hoch und ich habe dann die Bank verlassen mit dem Anspruch, etwas bewegen zu wollen. Ich hatte das Gefühl, ich komme an ein Limit von Möglichkeiten und wollte versuchen, gibt es Wege, wie ich noch mehr vielleicht für die Kunden machen kann, wie ich auch noch mehr mein persönliches Potenzial ausschöpfen kann und um zu sehen, ob ich an anderen Stationen noch mehr wachse, wie innerhalb von den Banken. Und ja, das war so. Wir haben dann gestartet zu dritt. Das ist immer so die Frage, man kommt von einer Bank, man kennt ein paar Kunden, man kennt ein paar Themen und dann ist man drin, oder? Man merkt, wow, okay, diese Beratung, diese Art und Weise der Beratung, die kommt bei den Kunden an und das wächst dann. Also das ist auch für mich immer noch speziell zu sehen, wenn ich zurückschaue. Von außen sieht das oftmals sehr linear aus. Leider ist es das nicht. Es gab sehr viele Herausforderungen, die gibt es immer wieder. Es gab auch Entscheide, es gab viele richtige Entscheide, aber auch ab und zu Entscheide, die man korrigieren musste. Im Grundsatz war es wirklich für mich so, dass ich wohl ein unternehmerischer Typ war, schon innerhalb von der Bank und ich habe auch viele Freunde zu der Zeit gehabt, die waren sehr ähnlich und leider sind die nicht mehr bei den Banken. Also womöglich ist heute die Bank nicht mehr so ein Umfeld, wo sich unternehmerische Persönlichkeiten sehr lange sehr wohlfühlen können. Das hat vielleicht auch regulatorische Gründe und ganz andere Gründe, was auch verständlich ist und das gibt uns womöglich die Chance, das zu machen, was wir im Moment machen.
Sie haben eine sehr spannende Herausforderung. Sie haben jetzt über 200 Leute. Wenn Sie am Morgen aufstehen, an was denken Sie zuerst? An die 200 Leute, an Ihre Familie? Wie geht der Start bei Ihnen im Tag auf? Also Sie haben eine enorme Verantwortung. Das Unternehmen ist ja relativ stark gewachsen, oder? In einem Konkurrenzumfeld, da man nicht auf Sie gewartet hat. Ich sage es immer wieder, man wartet nicht auf Sie. Sie sind ganz schnell gewachsen. Wie gehen Sie mit diesem Druck auch um?
Ich sehe das nicht so groß als Druck, sondern vielmehr als Verantwortung. Wenn ich am Morgen aufstehe, das ist in der Regel zwischen 4:30 und 5 Uhr, dann habe ich einen ganz klaren, in der Regel einen klaren Kopf, wie mein Tag heute aussieht. Was waren die Challenges von gestern und was ist wirklich wichtig und was ist wirklich relevant für meine Leute, meine Unternehmungen und auch die Kunden. Und ich sehe es wirklich nicht so als Druck. Ich sehe es als Verantwortung, als sehr große Verantwortung. Ich behandle sie auch so. Ich habe mal meiner Frau gesagt, es gibt so einschneidende Momente im Leben, als wir beglückt wurden mit unseren Kindern, aber auch als wir die ersten Mitarbeiter hatten, die haben ja nicht ausgesucht, wen sie als Chef oder wen sie als Vater haben. Das heißt, man hat ganz keine Verantwortung und ich bin oder ich hoffe mindestens, dass ich mit dieser Verantwortung auch gewachsen bin. Ich denke immer ganz klar wirklich, was ist wichtig, was ist relevant, was sind Themen, wo ich mit meinem Know-how oder meiner Energie oder mit meiner Entscheidung einen Mehrwert bieten kann und welche Infrastruktur muss ich meinen Leuten zur Verfügung stellen, dass sie die bestmöglichen Entscheidungen und die bestmögliche Leistung abrufen können.
Es ist ja sehr faszinierend, Sie arbeiten auch sehr stark mit Partnerschaften, oder? Wie finden Sie neue Partner? Wie messen Sie die Partner? Und wechseln Sie sie aus oder tun Sie neue bauen? Wie glaubst du, es ist ein Partnerschaft? Weil Sie haben ja ganz viele Partnerschaften. Sie sind in extrem vielen Gebieten unterwegs, oder? Was Sie nicht eigentlich mit Ihrem normalen Personalbestand ausführen können. Wie gehen Sie mit den Partnerschaften um?
Ja, bei Partnerschaften, Sie sprechen ein sehr wichtiges und aktuelles Thema bei uns an. Natürlich, ja, wir werden Partnerschaften auch auswechseln. Und zwar nicht, weil der Partner was falsch gemacht hat, aber wir sind jetzt an vielen Orten, waren wir 5 bis 7 Jahre präsent. Und vielleicht tut auch mal was Neues, ein neuer Impuls auch gut. zuallererst stehen Werte, oder? Wir suchen eigentlich Partner oder Partner kommen auch auf uns zu, wo man ein gemeinsames Werteverständnis hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist immer verbunden mit Menschen und Leuten. Dadurch, dass ich vielleicht auch den einen oder anderen kenne, gibt es schon Beziehungen und das ist ein super Starting Point. Das alleine reicht leider nicht, oder? Man muss sich dann überlegen, was ist eine mögliche gemeinsame Zielgruppe, wie kann man das aktivieren, wie kann man bestehende Kunden vielleicht dort weiterentwickeln, was ist der Mehrwert für beide Seiten? Und ich bin froh, haben Sie Partnerschaften gesagt, weil ich bin allergisch auf das Wort Sponsoring. Das machen wir nicht.
Oder? Eben, das finde ich blöd. Ich sehe auch immer, wie Sie es machen, oder? Dann habe ich gesagt, bewusst Partnerschaften gesagt, oder?
Danke dafür. Ja, und wir challengen das, oder? Unsere Komplexität ist natürlich auch der Breite unserer Zielkundenstruktur geschuldet. Oder? Wir haben Young Professionals, Leute, die jetzt vielleicht nach einer Berufsbildung, nach dem Studium das erste Mal mit Vermögen oder Versicherungen in Kontakt kommen. Und parallel dazu hatten wir einige sehr, sehr vermögende Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir beraten und betreuen. Und deshalb wirkt das auch sehr, sehr breit, diese Partnerschaften. Und das passt auch zu uns. Wir sind auch gewisse Partnerschaften sehr, sehr stolz, weil wir glauben, die repräsentieren sehr, sehr gut, wie wir wahrgenommen werden möchten. Und jetzt sind wir im Moment immer wieder dran, halt zu prüfen, ist das richtig? War das das Richtige vor 5 Jahren? Definitiv. Ist das heute auch noch das Richtige für beide Seiten? Und dort muss man selbstkritisch und auch allgemeinkritisch sein.
Ich habe jetzt ein ganz böses neudeutsches Wort, das heißt KPI, oder? Wie messen Sie diese Partnerschaften dann?
Wir teilen es auf. Wir teilen zum Beispiel ein Partnerschaftsbudget auf und sagen, hey, ein Teil ist womöglich Reputation, Awareness, Bekanntheit. Das kommt weg. Und der Rest ist dann wirklich auch Aktivierung. Also da geht es darum, wie viele Kontakte, Interaktionen, Impressionen, wie viele Kunden, die wir vielleicht zu solch einem Event einladen, können wir weiterentwickeln. Oder? Das ist ja halt auch ein Thema, wenn wir eine Kundenbeziehung haben, die wir 10-mal ein Event einladen, dann wäre es ja schön, wenn sich daraus etwas entwickelt. Ansonsten macht das wenig Sinn. Und das Dritte sind eben neue Kontakte oder potenzielle Kontakte. Also wir messen das. Also ich glaube, wir sind dort sehr gut unterwegs und dann vergleichen wir es auch. Und ich glaube, den größten Fehler, den viele machen mit den KPIs, ist, das zu kurzfristig anzuschauen. Und dann andere schauen es zu großzügig, zu langfristig an. Und ich versuche im Moment, da bin ich sehr involviert gerade, einen gesunden Schnitt zu finden. Einfach um zu verstehen, passt das? Ist das das Richtige? Ist das auch die richtige Message, die wir möglichen Kunden oder auch Zielkunden überbringen? Ist das die richtige Plattform, wo unsere Kunden sich wohlfühlen? Und dort ist das eine stetige Entwicklung, wie die Unternehmung an sich.
Super, Sie haben ja Wachstumsstories gesprochen. Man sieht, Sie sind relativ stark in Deutschschweiz unterwegs. Westschweiz, Tessin, noch nicht groß, oder? Kommt das noch oder wollen wir zuerst die Deutschschweiz machen aufgrund Ihrer Historie des Geschäftes?
Also ich sage ja immer, für mich ist die Deutschschweiz groß genug. Ich glaube, das Potenzial ist unglaublich. Wir prüfen immer wieder. Mein Französisch ist sehr, sehr schlecht. Mein Italienisch fast besser. Nein, wir prüfen immer wieder, ob es Möglichkeiten gibt mit Partnerschaften oder guten Leuten, die wir dazu holen können. Es ist jetzt keine Priorität. Oder? Mhm. Es gibt vielleicht die touristischen Hotspots, vielleicht eher, wenn wir dort gute Leute haben und gute Themen, die Sinn machen. Aber es ist jetzt nicht gerade in den Top 3 Prioritäten, dass wir jetzt Genf und Lausanne aufmachen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, darum sage ich als Unternehmer, never say never, oder wenn jetzt in ein paar Monaten sich etwas verändert, wo wir ein super Team, super Leute akquirieren könnten, die gleiche DNA mitbringen und das in der französischen Schweiz ausrollen möchten, dann entscheide ich auch genauso schnell, dass wir das machen.
Spannend. Ich habe eine Frage, Führungsstrukturen, ist ja relativ spannend bei Ihnen. Ihr Bruder ist in der Geschäftsleitung. Sie haben als Nummer 2 eine sehr berühmte Frau. Wie geht das mit dieser sehr berühmten Frau, wo bei Ihnen tätig ist? Das ist ja selten, dass eine Bank in der Schweiz dieser Größenordnung eine Nummer 2 als Frau hat. Ich kenne nur die ZKB. Sie sind einer der wenigen Ausnahmen. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Und Nummer 2, wie geht es mit Ihrem Bruder? Wie läuft denn das da?
Ich fange mit dem Einfachen an, das ist mein Bruder. Ich glaube, man muss ganz klar sagen, mein Bruder bringt ja, oder ich komme aus dem Banking, Kundenbetreuung, Immobilien, Anlagen, UHNWI, Beratung, das war meine Kernkompetenz. Und er hat die Kompetenzen aus dem ganzen Versicherungsgeschäft mit eingebracht. Oder war immer bei Versicherungen oder Versicherungsbrokern tätig und dann hat diese Kompetenz mit reingebracht. Es ist eigentlich sehr, sehr speziell. Ich meine, es ist so, wir kennen uns, oder? Wir kennen uns sehr, sehr gut. Natürlich haben wir uns beide weiterentwickelt und er verantwortet den personell größten Bereich bei uns. Das heißt, er hat eine sehr, sehr hohe auch Wichtigkeit für ein sehr eben auch komplexes Thema, das er verantworten muss. Also diese Zusammenarbeit, die geht sehr direkt, sehr oft auch nonverbal und es gibt auch sehr oft auch Reibereien. Ich glaube, das braucht es auch in einer Geschäftsleitung wie auch unter Brüdern, die zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir versuchen unglaublich gut, Geschäftliches und Privates zu trennen. Mhm. Mit Aurelia, wo Sie angesprochen haben, ich sehe sie nicht als eine sehr berühmte Frau, sondern als eine ganz tolle Mitarbeiterin und wirklich eine unglaubliche Persönlichkeit. Sie ist schon seit über 3 Jahren bei uns, hatte vorher verschiedene andere Tätigkeiten. Sie ist von Haus aus Juristin, Mutter, war mal Kampfjet-Pilotin, also unglaublich.
Ja, ich sage berühmt, weil ich meine, das ist ja verrückt, weil sie war in Liechtenstein eine relativ hohe Position gehabt. Oder?
Sie war 10 Jahre lang Außenministerin vom Fürstentum.
Eben, und ich habe gedacht, das ist relativ spannend, dass sie eine solche Persönlichkeit zu Ihnen bringen, oder? Und ich bin immer gespannt und sehe es immer, wie Sie einen Close genickt haben innerhalb Ihrer Firmen, oder? Sie sind sehr, einen starken Team-Spirit haben Sie, oder? Und da ist mir immer aufgefallen, wie ist das möglich, dass Sie so einen starken Team-Spirit haben? Normalerweise Banken ist ein Hauen und Stechen, oder? Wer bekommt Bonus hin oder her oder wer bekommt eine Beförderung? Hier hört man nichts bei Ihnen, oder?
Ja, ich glaube, das liegt vor allem an den Leuten, die wir bei uns haben. Man muss natürlich ganz klar sagen, oder? Es gibt bei uns ja immer verschiedene Phasen. Ich glaube, es gibt Phasen, wo es eben unglaublich gut ist und wo sehr viel zusammenpasst. Und dann ist es ja meine Aufgabe, irgendwann zu verstehen, braucht es neue Impulse für mich oder für die Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, wir haben alle gemeinsam ein Ziel und einen Weg, jeder mit seiner Form und seiner Stärke und seiner Kompetenz. Und so versuchen wir das auszuleben. Ich versuche auch sehr viel von dieser Verantwortung abzufedern und abzunehmen. Und das geht sehr oft sehr gut. Es gibt auch Momente, wo es halt weniger gut geht. Und natürlich sind wir halt als inhabergeführtes Unternehmen oder partnerschaftlich geführtes Unternehmen ein bisschen agiler und anders, als wir jetzt alle 3 Monate an einer Bilanzpressekonferenz unsere Leistungen präsentieren müssten. Und das gibt uns vielleicht die Möglichkeit, bei gewissen Sachen länger Zeit zu nehmen. Aber ich glaube, die Direktheit, das Miteinander, das ist schon sehr wichtig. Und leider ist einfach der Erfolg der Vergangenheit keine Garantie, ist ja wie die Performance, richtig, keine Garantie für Performance in der Zukunft. Und meine größte Aufgabe ist es ja immer zu schauen, wie ist diese auch Teamdynamik, genau von der Geschäftsleitung, braucht es neue Impulse, sind wir genügend innovativ, sind wir genügend modern, sind wir auch genügend kritisch, sind wir in der Lage, jeden Tag das zu hinterfragen, was wir jetzt letzte Jahre gemacht haben und das uns vielleicht erfolgreich gemacht hat, was womöglich ja auch uns in der Zukunft nicht mehr so erfolgreich erscheinen kann. Und das ist die große Aufgabe und darum gibt es, ich glaube, eine positive Fluktuation ist gut, die tut einem Unternehmen gut. Und
Sie haben jetzt auch Innovation angesprochen und ich weiß durch ältere Interviews, dass Sie Technologie- und KI-Einsatz im Unternehmen fördern. Aber inwieweit wird das diese Einflüsse den Beruf des Finanzberaters ändern?
Ich habe eine ganz klare Überzeugung, dass es den Finanzberater wichtiger, also es wird gute Beratung viel wichtiger machen. Man muss ganz klar sagen, ich bin der Überzeugung, es ist die größte Revolution in der Wirtschaftsgeschichte, die wir jetzt gerade erleben. Das ist unglaublich. Ich glaube, viele Leute sind sich noch nicht ganz bewusst, was alles auf uns zukommt. Und Innovation bedeutet ja auch hoffentlich Effizienz oder mehr Leistung. Die Beratung, die persönliche Beratung, ich glaube, das wird es nie ersetzen können. Sicher nicht vollständig. Es wird sie aber besser machen können, wenn der Berater viel mehr Zeit hat, sich intensiv mit dem Kunden auszutauschen, zuzuhören, zu verstehen, was er sagt, zu verstehen, was er nicht sagt, zu verstehen, was er denkt, dass er braucht und was er wirklich braucht, und ihn dann Technologie wirklich unterstützt in der Vorbereitung, in der Analyse von Daten, im Aufsammeln von Informationen und dann auch beim Ausarbeiten von Vorschlägen. Und dann sind wir dort. Ich habe mal früher gesagt, Berater im Ironman-Anzug, oder? Und das ist jetzt in diesen Gegebenheiten nicht mehr so adäquat, aber das war jetzt schon einige Jahre her und das war eigentlich die Vision, oder? Man hat einen Berater, man kann dem Fähigkeiten dazu geben, die er im Moment nicht hatte, und das ist ein wichtiger Teil, aber es ist halt leider nur ein Teil. Man sieht, dass Technologie und Innovation auch wirklich für Effizienzsteigerungen da sein muss, und das ist im Moment so ein wichtiges Thema, oder? Braucht man in der gleichen Form für gleiche Aufgaben die gleichen Leute, gleich viel Skills? Und für uns ist AI und Technologie nicht mehr einfach ein Teil, sondern es ist Teil von dem, was wir machen. Ich glaube, das versuche ich sehr gut auszuleben, auch bei neuen Hirings, bei neuen Themen, auch ob das irgendwann Finance oder HR ist. Dort braucht es Leute mit sehr viel technologischer Affinität, um einen Mehrwert zu schaffen. Ich glaube, viele Leute verstehen es auch falsch. Ich sehe dann ab und zu, wenn ich auch mit meinen Leuten spreche, sage ich, super, Effizienzsteigerung. Dann sage ich, was machst du denn jetzt mit der Zeit, die du mehr hast?
In die Ferien gehen.
Ja, wirklich. Und dann habe ich gesagt, die Idee ist grundsätzlich eine andere, oder?
Ja, klar, da mal optimieren. Aber ich meine, das macht ja jede Bank in dem Sinn, oder?
Ja.
Ich finde es sehr spannend, Ihren Ansatz, den Sie haben mit AI und allem drum und dran. Jetzt eine Frage: Sie sind der CEO dieses Unternehmens. Wie viel Prozent Zeit haben Sie noch, Ihre eigenen Kunden zu betreuen? Und wie viel ist eigentlich Lenkungsaufgabe in Ihrem Job?
Das ist eine gemeine Frage. Zum Glück ist nicht immer gleich viel. Ich gebe sehr viel auf Leadership by Example. Mhm. Und wenn ich Kunden berate oder Leute mit Kundenverantwortung führen möchte, ist es unglaublich wichtig für die Glaubwürdigkeit, dass sie wissen, dass ich wirklich selber noch Kunden betreue. Ich denke, leider ist das aber nur noch vielleicht 10-20% meiner Zeit. Leider. Ab und zu ist ein bisschen mehr. Wir haben jetzt einen ganz großen Kundengruppe akquirieren können, da war ich sehr involviert in im ganzen Prozess, in der Strukturierung, aber dann habe ich wirklich ein gutes Team, das dann das Day-to-Day-Management betreibt, aber ich möchte schon, dass das 10-20% bleiben. Und dann ist das vielleicht eben 40% Steuerung und 40% ist Innovation, Austausch und Weiterentwicklung. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, oder für mich ist die SNZH heute ist ein Produkt von dem, was wir vor 3 Jahren gemacht haben oder losgelöst haben. Oder das wächst dann und vielleicht mal besser, mal weniger gut, mal schneller oder mal weniger schnell. Aber viel wichtiger ist jetzt zu verstehen, wie sollte diese Finanzberatung, diese Client Experience, dieses Family Office für alle aussehen können 2032 und 2035. Das ist eine ganz große Aufgabe.
Sie denken das also viel weiter. Was ist denn Ihr Wunschtraum SMZH im Jahre 2031? Ihre Vision, was ist Ihre Vision? Wo steht dann in Ihren Augen SMZH? Was ist die Bedeutung von SMZH? Und wie tun Sie sich abgrenzen gegenüber der Konkurrenz?
Ich hoffe, dass es nicht mehr ein Wunschtraum ist und ein bisschen mehr als eine Vision. Ich nenne es Plan, oder? Also unser ganz klares Ziel, ob das nun 2031 oder 2033 ist, das vielleicht 2023 ist, wir möchten, dass SMZH etabliert hat, dass Finanzberatung nicht heißt, dass Banken oder Versicherungen etwas falsch machen, sondern dass es jemanden braucht, oben drüber, der koordiniert. Oder dass dieses Family Office-Denken, das wir erkennen von sehr vermögenden Kunden oder Familien, die verschiedene Formen haben von Reporting, von Consolidated Views, von Private Equity, von Private Assets, Private Markets, Vorsorge, Steuern, Familiennachfolge, dass man das in der Form auch mit eben ohne diese Vermögensgrenzen hinkriegt. Meine ganz klare Überzeugung ist, wir beraten Kunden nicht nur nach Vermögen, sondern auch nach Komplexität. Wenn Sie eine Familie haben, zwei Berufstätige, 32, die ein Kind, die kaufen ein Haus, dann haben Sie zwei verschiedene Pensionskassen, Sie haben eine unglaubliche Komplexität. Und jemanden, der vielleicht 5 Millionen im Depot hat und Swiss Blue Chips macht, haben Sie diese Komplexität nicht. Und dann ist die Frage, wer soll jetzt die bessere Beratung bekommen? Und dort möchten wir ansetzen. Wir glauben, dass das, und es gibt gewisse Themen, die werden uns sehr lange beschäftigen. Das ist ganz sicher Wohnen, oder man merkt das, Wohnen als Traum, als Wunsch, selber zu wohnen, aber auch halt die Anlageklasse Immobilien. Und das Zweite ist, wir nennen das dann The Great Wealth Shift. Was kommt? Oder es wird unglaublich viel Vermögen übertragen werden innerhalb von Familien. Und das gibt ganz neue Herausforderungen, diese Next Generation. Ich meine, ich finde das immer super, wenn ich an Anlässe eingeladen bin, auch von Banken, wo es darum geht, Next Generation, und die meisten sind etwa 60 oder 70. Da sage ich, okay, da habe ich eine andere Vorstellung. Aber ja, das sind schon Themen, die werden uns beschäftigen. Und in der Kombination, dass man jemanden hat, wo man sagt, hey, the single point of entry, Zugang zu Spezialisten, vielleicht auch zu speziellen Lösungen, zu speziellen Anlagemöglichkeiten, und der mein erster Interessensvertreter ist für all die Themen. Also, und uns differenzieren über Service Alpha und nicht über Performance Alpha.
Kann man denn irgendwie eingrenzen oder sagen, ab welchem Punkt Anleger oder Interessierte eigentlich dazu kommen, dass sie ihre Finanzprodukte mal gesamtheitlich ansehen? Oder ist das so fragmentiert oder unterschiedlich, dass man das gar nicht sagen kann, ab wann der Punkt ist, wo es so jetzt nicht braucht?
Nee, ich glaube, für jeden Erwachsenen, der in der Schweiz lebt und berufstätig ist, und für den lohnt sich das. Es gibt ja Statistiken. Jeder oder 60% der erwachsenen Schweizer haben 4,7 Versicherungspolicen im Schnitt. Ja. 2,7 Bankkonti. Also das ist erwiesen, oder? Ja. Und diese Fragmentierung, die kostet. Und da geht es nicht mal um die Produktkosten, irrelevant, sondern sie kostet, weil sie Insellösungen gebaut haben, die in sich gar nicht schlecht sind, oder? Ich werfe niemandem vor, keiner Versicherung, keinem Treuhänder oder keinem PK-Berater, dass er was gemacht hat, das nicht gut ist. Aber ich werfe den Leuten vor, dass man einfach isolierte Lösungen gebaut hat, die grundsätzlich zusammengehören müssten und zusammen funktionieren müssten. Und darum diese Breite, eben die Komplexität, die kann sehr früh kommen. Wir haben Leute, die müssen das erste Mal eine Steuererklärung ausfüllen, die haben das erste Mal einen PK-Abzug und haben in ihre dritte Säule eingezahlt und sagen, was passiert? Das heißt, habe ich weniger Geld, oder? Und dann eben Leute, die vielleicht Wohneigentum erwerben, eine Firma gründen möchten, eine Familie gründen möchten, Vermögen übertragen. Dort lohnt sich diese Fragmentierung anzuschauen in ein Gesamtbild. Ich glaube, das wird schon wichtig.
Frage, Sie reden immer von Umsetzung reden. Jetzt haben hier viele Zuschauer, die werden fragen, SMZH kennten wir bis jetzt nicht. Was kostet es, wenn ich eine Beratung haben möchte bei der SMZH? Wie verdient die SMZH ihr Geld? Über Produkt oder über eine Manage-Fee oder eine Beratungs-Fee? Wie ist das Kostenmodell bei der SMZH aufgestellt für einen Zuschauer, der bis jetzt die SMZH nicht gekannt hat?
Danke, eine sehr gute Frage. Sehr komplex. Es gibt drei Themen. Ich glaube, das Wichtigste ist, wir preisen uns an, dass dieses Erstgespräch, eine Erstberatung, die hat keine Kosten, oder dieses Erstgespräch. Und dann gibt es drei verschiedene Modelle, wo der Kunde wählen kann. Modell 1 ist, wir haben ein Beratungshonorar und verrechnen ein Beratungshonorar. Modell 2 ist, dass wir vor allem im Versicherungsbereich, oder das ist ganz klar, dort werden wir entschädigt über Entschädigungen, wo dann dafür der Kunde nichts für die Beratung bezahlt. Und in allen anderen Teilbereichen, sei das Immobilien, Hypotheken, Anlagen, geht das über eine Management oder über eine Success-Fee. Und was wir jetzt launchen möchten, spätestens nächstes Jahr, sind Beratungsdienstleistungen in einem Abonnement in drei verschiedenen Kategorien. Dort hat man gewisse Themen included, unser Kundenportal, das konsolidierte Reporting, Zugang zu Spezialisten, zum Beispiel eine Immobilienbewertung und. Und dass wir das eigentlich über eine pauschale Flat-Fee für den Kunden machen können.
Spannend, ja. Das ist richtig spannend. Wir haben immer interessante und spezielle Gäste, aber Sie haben uns wirklich überrascht, Herr Asimi. Ich muss sagen, das ist wirklich ganz spannend, gell?
Ja.
Muss man sagen. Und ich habe noch eine Frage. Wir haben vor kurzem heute den CEO gehabt von der VZ. wir waren begeistert, oder, von ihm. Da hat jetzt seine super Zahlen gehabt, Quartalszahlen.
Unglaublich.
Unglaublich. Und wir haben im richtigen Moment haben ihn eingeladen. Und jetzt habe ich eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer SMZH und einer VZ?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr beeindruckend, was die leisten. Das waren ja die Halbjahreszahlen jetzt. Das ist unglaublich impressive. Und ich habe das, glaube ich, schon ab und zu mal gesagt, dass das für uns wirklich ein Vorbild ist. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, das Thema ist sehr vergleichbar, oder? Der VZ ist unglaublich erfolgreich mit sehr vielen Leuten, auch mit einer eigenen Banklizenz, mit, glaube ich, über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und der VZ hat ja gleich angefangen wie wir, oder? Die Anfangszeiten vom VZ waren auch so, da hatte keiner darauf gewartet, in einer Epoche, wo die Banken eigentlich, ja, omnipräsent waren, auch ja, in der Qualität und Form. Ich bin der Überzeugung, zum einen, es hat Platz für einen anderen als den VZ. Und vielleicht sind wir ein bisschen moderner und dynamischer. Vielleicht versuchen wir, die Kunden ein bisschen früher mit aufzuholen. Ich glaube, der VZ hat unglaublich stark, ich sage ja immer, fast jeder Schweizer will sich zwischen 55 und 60 als Richtung Pensionierung gehen, vom VZ beraten lassen. Ich finde es unglaublich impressive. Also höchste Hochachtung und Gratulation zu der Leistung. Und ich bin einfach überzeugt, dass in der heutigen Welt der Kunde schon viel früher vielleicht Zugang braucht zu gewissen Beratungen, wenn wir wissen, dass eben Zinsen tief bleiben, Longevity, Sozialsysteme überfordert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so klein, dass wir ja heute noch ein bisschen länger arbeiten dürften oder sollten. Das heißt, früher anfangen zu sparen, früher anzufangen zu investieren, früher anzufangen, richtig zu strukturieren. Und vielleicht sind wir versuchen, modern, dynamisch das zu machen. Aber ich glaube nicht, dass wir uns anmaßen können, dem VZ eine Konkurrenz zu sein. Und ich glaube, die machen einen sehr guten Job. Wir versuchen uns auf unsere Art und Weise. Und der VZ bestätigt, dass ja der Markt, ich habe mal ganz wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass er gesagt hat, er will verdoppeln in den nächsten Jahren. Und da habe ich gesagt, cool, eben das ist genau das. Und der Markt wohl wächst. Das ist ein super, ich glaube, es ist ein unglaublich cooles Beispiel von einem Schweizer Unternehmen, das etwas aufgebaut hat mit einem Mehrwert für Kunden in einer Größe, in einer Form. Und wir versuchen, unseren Weg zu gehen, indem wir, ja, dort das vielleicht eben, ich sage immer, wir müssen das ja nur ein bisschen schneller schaffen.
Sehr spannend, oder? Lieber Olivia, oder? Ich habe noch eine Frage vielleicht zum Schluss. Ich weiß nicht, was ist Ihr Wunschtraum für Ihre Kinder in 20 Jahren? Was erwarten Sie für Ihre Kinder in der Wunschwelt in 20 Jahren? Sie haben ja kleinere Kinder, oder? Wie sehen Sie das? Sozialsysteme, Pensionskasse, all diese Fragen sind ja relativ wichtig in 20 Jahren. Wir wissen nicht, was passiert. Wie sehen Sie diesen Ausblick?
Es gibt ja im Moment zwei Theorien. Oder? Die eine ist ja, dass uns KI hilft, so viel Vermögen zu erwirtschaften, dass die Sozialsysteme von selbst leben. Leider glaube ich, dass es, ich sage immer, alles, was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist leider im Normalfall zu gut, um wahr zu sein. Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Ich setze mich ab und zu mit der auseinander. Ich glaube, dass es heute fast unmöglich ist, auf einen Zeithorizont von 20 Jahren etwas zu projizieren in der Form, bei der Geschwindigkeit von Veränderungen. Ich glaube, dass das Sozialsystem modernisiert werden müsste. Ich glaube, dass das persönliche Sparen und die persönliche Verantwortung bei jedem noch ein bisschen höher sein wird. Ich weiß auch nicht, welche Jobs es wirklich alles in 20 Jahren geben wird. Wir wissen nicht, in welcher Form wir in 20 Jahren leben müssen. Ich glaube, gut ist, meine Kinder sind noch so jung, dass sie wenigstens beim Studiumsentscheid oder Berufsentscheid heute sich ein bisschen anders positionieren könnten, als man das vielleicht vor 10 Jahren gemacht hat. Mein Wunschtraum wäre natürlich, dass sie in einer Zeit aufwachsen, wie wir sie hatten, zwischen 45, 46 bis 2025 oder 26. Ich befürchte aber, die Welt hat sich verändert und es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Und ab und zu habe ich auch Respekt davor Und ich kann die Frage wirklich jetzt nicht ganz beantworten. Ich hoffe, dass Sie in einer sehr schönen Schweiz leben, wie wir sie erleben durften, mit Menschen, die Verantwortung übernehmen für das Land, die innovativ sind, die aber diese Werte auch schützen. Das heißt eben Sozialsysteme, soziale Verantwortung für die Schwachen, aber Missbrauch stoppen. Das heißt auch, dass man die Hochschulen weiter fördert, Innovation zulässt. Ich glaube, Zugang zu Kapital für Startups, für junge Unternehmer müsste ein bisschen erleichtert werden können. Und dann haben wir schon eine sehr gute Mischung. Ich glaube, die Schweiz hat vieles richtig gemacht in der Vergangenheit und wir müssen jetzt einfach auch unseren Teil dazu beitragen, dass das in der Zukunft auch richtig gemacht wird.
Ja, das war ein schönes Zukunftsbild.
Ja, genau, jetzt müssen wir noch die Schlussfrage stellen.
Wir sind ja jetzt im Privaten eher so, dann haben wir noch die Schlussfrage und zwar, Herr Hasani, wie sind Sie selbst privat investiert?
Als Unternehmer ist natürlich fast alles in meinen Unternehmungen.
Das ist schon mal gut.
Das ist Commitment, oder?
Ja. Eben. Ich habe ein bisschen Immobilieninvestitionen, das war immer mein Thema. Eben für mich ist natürlich das eigene Unternehmen ist Private Equity. Und ansonsten hat mir ein super CIO, der für mich eine Anlagestrategie zusammengestellt hat, wie wir dort investiert sind. Aber ich bin nicht mehr wie früher, also ich wirklich fast schon auf Single-Stock-Ebene Themen, Trends mitverfolgt habe. Dazu fehlt mir jetzt wirklich die Zeit mittlerweile und auch die Passion im Sinne von, ich glaube, dass mein Vermögen dort eingesetzt werden muss, wo ich den größten Mehrwert mit dem Vermögen für das Unternehmen und für andere leisten kann. Das kann sich dann auch wieder ändern und dann gibt es ein gutes Zertifikat, habe ich mir sagen lassen.
Ist das super, oder? Beeindruckende Persönlichkeit, oder? Ja. Habe ich das richtig gesagt?
Absolut. Bis zum nächsten Mal.